Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal. Es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass du dir den Podcast anhörst, dass du mir auch so viele Rückmeldungen schickst. Das ist großartig. Und das zeigt mir einfach, wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast, ja, zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren. Und davon brauchen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen. Wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit. Und ja, es ist schön, dass du mir zuhörst und mich so an deinem Leben teilhaben lässt. Es freut mich ganz besonders. Und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Genieß die Zeit und ja, nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Ja, wie cool heute, dass du wieder einschaltest, dass du mit mir deine Lebenszeit hier teilst in diesem Podcast. Und ich habe heute wirklich einen super, super special Interviewgast. Und ich freue mich riesig, dass er auf meine Einladung reagiert hat und zugesagt hat. Ich kann selber kaum fassen, atme die ganze Woche hier und habe voll den Fan-Moment. Herzlich willkommen, Lars Ament. Wie geil, dass du da bist.
Hey, schön, dass ich eingeladen wurde von dir, liebe Ellen. Und ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ich habe schon meinen Kaffee getrunken, habe mir einen Orangensaft ausgepresst, habe schon meditiert heute Morgen, habe schon in den Garten geschaut. Also, it's all good.
Ja, yeah, all good. It's all good. Das ist so eins deiner Bücher. Tatsächlich hast du 11 Spiegel-Bestseller geschrieben. Also ich sage das auch so, weil ich total beeindruckt bin, dass du deiner Kreativität, deinen Plänen, deinen Lebensträumen so viel Raum gibst und dafür oder damit auch andere so inspirierst. Also mich hast du inspiriert, definitiv.
Vielen Dank.
Wie ist das entstanden? Wie ist das passiert? Lass mal drüber quatschen.
Eigentlich durch einen Zufall. Also ich hatte nie vorgehabt, Autor zu werden oder Schriftsteller oder generell irgendwie mit dem Schreiben Geld zu verdienen. Das ist mir nicht ansatzweise in den Sinn gekommen. Ich wollte immer was mit Musik machen. Und ja, du guckst da so ein bisschen. Immer was mit Musik machen und habe immer so gedacht, alles andere interessiert mich nicht, beruflich gesehen. Und dann bin ich nach dem Abi nach London gegangen, weil ich auch nicht wusste, was ich so machen sollte. Und dann habe ich da in einem Plattenladen gearbeitet und bin dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren wieder zurückgekommen, habe dann beim Radio gearbeitet, immer Musik. Habe dann auch zwischendurch ein bisschen geschrieben für Zeitungen und Magazine, aber das waren alles Musikinterviews. Ich habe beim Radio ziemlich viele Promis und Stars und Musiker, Musikerinnen getroffen, wirklich große Stars. Man muss dazu sagen, das war 2000 bis 2005. Das heißt, da gab es noch kein YouTube, noch kein Social Media, noch kein Facebook, kein Instagram, kein TikTok. Das heißt, die Stars, die hatten wirklich noch Interesse daran, dass man sie interviewt und dass man sie begleitet. Und das hat dazu geführt, dass man eben auch noch große Interviews machen konnte. Wenn ich mir vorstelle, wen ich damals getroffen habe, das wäre heute in der Form gar nicht mehr möglich. Also Beyoncé oder Puff Daddy oder Meatloaf oder Shaggy, Justin Timberlake. Also
krass.
Das war damals gar nicht so schwer, wie es heute ist. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich durch meine Radiosendung diese Stars treffen können und habe mir dann überlegt, wie kann ich dann nicht nur die Interviews in meiner Radiosendung verwenden, sondern eben noch zweitverwerten. Und dann habe ich halt die Interviews aufgeschrieben und habe die Zeitungen angeboten. Das war quasi das Einzige, was ich jetzt schriftstellerisch jemals gemacht hatte. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht, aber das ist ja was anderes, ein Interview zu schreiben, als jetzt ein Buch zu schreiben. Das kann man wirklich überhaupt nicht vergleichen.
Stimmt.
Ja. Und naja, und dann irgendwann war ich weg beim Radio und habe dann für MTV gearbeitet und für Viva. Wie gesagt, das ist 20 Jahre her. Das war noch in der Zeit, als Joko und Klaas bei Viva und MTV waren. Also das kann man
sich. Das war die Zeit, da wurde bei Viva und MTV noch Musik gespielt.
Richtig, genau. Das war überhaupt die Zeit, wo es noch Musikfernsehen gab. Das gibt es heute alles nicht mehr. Das müsst ihr euch so vorstellen, für alle Jüngeren. Es gab eine Zeit, da hat man sich darauf gefreut, dass ein neues Video angekündigt wurde. Da hieß es auf MTV, morgen um 20 Uhr gibt es die Premiere vom neuen Jay-Z-Video. Und dann hat man drauf hingefiebert.
Ja.
Und heute klickt man einfach irgendwo hin und man hat es mit einem Klick, aber so war das damals. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das hört sich auch wirklich an wie aus einer anderen Welt. Genau, diese Zeit war das. Und dann habe ich irgendwann eine Anfrage bekommen von der Süddeutschen Zeitung, ob ich nicht Lust hätte, so einen jungen, aufstrebenden Rapper zu begleiten, ein Wochenende, und daraus eine Reportage zu schreiben oder irgendwas zu schreiben. Habe ich gemeint, ja, mache ich. Und dann habe ich das gemacht. Und dann, die Zeitung fand das gut, der Musiker fand das gut. Mir hat Spaß gemacht. Und dann hat dieser Musiker mich ein paar Wochen später gefragt, ob ich nicht Lust hätte, seine Biografie zu schreiben. Und dann habe ich so gedacht, okay, Zeit habe ich. Lust habe ich auch. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. Und mir war schon klar, dass dieses Buch schon innerhalb der Hip-Hop-Landschaft in Deutschland schon ziemlich einschlagen würde, weil das eigentlich das Buch war oder die Geschichte war, auf die damals alle gewartet hatten. Mhm. Und dann habe ich mich an dieses tolle, was ich immer wieder erzähle, Sprichwort oder Zitat von Astrid Lindgren erinnert, das sie für Pippi Langstrumpf geschrieben hat. Das habe ich noch nie probiert. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass ich das gut schaffen werde.
Ich habe es die ganze Zeit im Ohr. Ja, genau.
Und da ich ein Riesenfan von Pippi Langstrumpf bin und natürlich das Zitat schon tausendmal gehört hatte, habe ich gesagt, du, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber wenn ich das so schreibe, wie es mir persönlich Spaß machen würde zu lesen, dann bin ich dabei.
Das ist ein total krass cooler Ansatz. Wenn es mir Spaß machen würde zu lesen, da bin ich super bei dir. Und das macht doch auch, also wenn du dann in so einen Schreibprozess eintauchst, dann macht es ja auch beim Schreiben schon total glücklich, oder? Also jedenfalls mir geht das so.
Genau, wenn du es für dich machst.
Ja, genau.
Also wenn du es nur für dich machst, so dass es dir gefällt,
ja,
dann machst du dich nämlich unabhängig von der Meinung anderer. Das bedeutet, wenn du, im Idealfall, wenn du etwas machst, ganz egal, ob das ein Buch ist, ob das ein Film ist, ob das, völlig egal, in welcher Form du auch immer kreativ arbeitest und du stellst etwas her, du malst ein Bild oder du baust eine Webseite oder du, völlig egal. Wenn du davor stehst und sagst, das ist genau so, wie ich es machen wollte. Ich bin stolz auf dieses Werk. Dann ist das das Ziel. Das, ja, ist das, das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, 1000 Bücher zu verkaufen, dass andere sagen, hey, du bist der Größte. Das ist alles Käse. Es geht einzig und allein um den Prozess und um die Arbeit selbst. Weil das ist das, was viele vergessen. Viele nehmen wir das Beispiel vom Buchschreiben. Du hast am Anfang dieser Reise hast du 300 leere Seiten, die du füllen möchtest mit Inhalt. Und dann stehst du vor dieser ersten leeren Seite und weißt nicht, wie du anfangen sollst.
Ja, stimmt.
Ich meine, ich habe jetzt so viele Bücher geschrieben, es geht mir jedes Mal neu so. Ich habe immer das Gefühl, wie soll ich das schaffen? Und dann gucke ich manchmal in mein Buchregal und dann sehe ich die Ergebnisse und denke mir, ah, okay, interessant. Jedes Mal habe ich gedacht, ich schaffe es nicht. Und jedes Mal habe ich es irgendwie dann doch geschafft. Und genau das können wir uns aber alle auch fragen, auch wenn wir noch kein Buch geschrieben haben, ganz egal bei was. Jeden Tag haben wir Aufgaben zu lösen.
Ja.
Und ganz oft kommt dieser Brainfucker, wie ich ihn nenne, aus dem Kopf und sagt dir, das schaffst du nicht.
Genau, dieser Mindset-Quatsch da.
Genau, und jetzt dreh dich mal um und guck dir mal dein Leben an und schau mal, was du schon alles geschafft hast. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in der 11. Klasse war und so langsam alle fürs Abitur gelernt haben, für die Abiturprüfung gelernt haben. Ich saß da und konnte mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe.
Ja.
Das war damals für mich so, das war wie ein Traum. Wenn ich das schaffe, wenn ich das hinter mir habe, dann krass, beginnt das Leben. Dann habe ich echt was geleistet. Das war für mich so ein hoher Berg. Und dann habe ich es geschafft.
Ich finde, das ist so total bezeichnend. Ich habe das tatsächlich bei meinen Töchtern immer gehabt, wenn die so vor der nächsten Entwicklungsstufe standen, wenn der so das nächste kam. Also am Anfang war, oh Gott, wie soll ich das schaffen, dass die durchschlafen? Wie soll ich das schaffen, dass die essen? Wie soll ich das schaffen, dass die trocken werden? Wie soll das nur gehen, wenn die in der Schule sind? Und das ist ja bei denen so, das ist bei mir genauso gewesen. Die Krankenpflegeausbildung, das Staatsexamen, Alter. Im Nachhinein denkst du, ach ja, war okay. Heilpraktikerprüfung, wo du denkst, oh Gott, 90%ige Durchfallquote, wie soll das gehen? Und wenn du dich dann da reinbegibst, genau wie du sagst, und bei dir bleibst, und das ist echt eine Challenge, definitiv, dann gehst du ihn ganz automatisch, weil es ist quasi für dich so vorgesehen, das macht gar keinen Sinn, anders zu gehen.
Ja, absolut. Und so geht es ja die ganze Zeit weiter. Also ständig denken wir, wir schaffen irgendwas nicht und schaffen es dann doch. Und ja, genau. Und dann mit dem Buchschreiben ist das genauso. Und dann habe ich irgendwann für mich erkannt, vor allem als ich schon ein paar Bücher geschrieben hatte, die auch ziemlich erfolgreich waren, habe ich so erkannt, es geht gar nicht darum, mit jedem Buch noch erfolgreicher zu sein, noch mehr Menschen zu erreichen. Weil dann drehst du irgendwann durch.
Das wäre eine meiner Fragen gewesen. Genau, wie gehst du mit diesem Erfolg um?
Weil dann drehst du irgendwann durch. Ich habe irgendwann für mich entschieden, es geht nur noch darum, die Challenge zu meistern, dieses Buch zu schreiben. Mhm. Ich weiß noch, als ich hier vor diesem Buch saß, It's All Good, das war quasi das Folgebuch zu Why Not. Why Not war ein Riesenerfolg. Es war quasi mein erster Ratgeber, den ich geschrieben hatte. Über 100.000 Bücher verkauft und also Platz 1 und so. Mega Erfolg.
Habe ich mehrfach in meinem Buch erwähnt, weil es so geil ist, genau.
Oh, vielen Dank. So, und dann kommt die Anfrage, schreib doch noch ein Folgebuch. Das quasi auf diesem Buch aufbaut. Und da habe ich mir so einen Druck gemacht, weil ich natürlich wusste, okay, das erste Buch in dieser Trilogie oder in dieser, wie sagt man denn, wenn vier Bücher da reinkommen, Quadrologie?
Ich glaube schon, ja.
Das erste Buch war ein Riesenerfolg. Jetzt muss das zweite mindestens genauso erfolgreich sein. Und das hat zu einer echten Blockade geführt, weil ich gar nicht mehr im Jetzt war. Ich war gar nicht mehr bei mir. Ich war nur noch in meinem Kopf woanders, nämlich wie wird das wohl mal werden? Ob kann ich den Ansprüchen gerecht werden und so. Und dann war ich schon kurz davor, das ganze Projekt abzusagen. Ich weiß noch, wie ich auf, wo war das? Das war auch so eine Insel, wo ich geschrieben habe oder versucht zu schreiben. Nicht Teneriffa, Gran Canaria. Da hatte ich mir für 2 Monate eine schöne Wohnung gemietet am Meer und wollte da das Buch schreiben. Und ich habe in diesen 2 Monaten exakt nichts geschrieben. Wirklich.
Okay.
Ich sage dir, nicht eine Seite. Ich hatte 2 große Taschen dabei mit Büchern, Unterlagen und so. Hatte ich alles vorbereitet, ausgebreitet in dieser Wohnung, Laptop, und saß davor. Und es war einfach wie, als ob ein Geist in mich eingedrungen wäre und ich stand da wie paralysiert. Es ging nichts. Ich bin spazieren gegangen am Strand, habe Podcasts gehört, habe mich hingesetzt, nichts ging. Und ich war schon wirklich so weit ernsthaft, das Projekt abzusagen. Ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt nach Berlin zurückfahre, rufe ich den Verlag an und sage dieses Projekt ab. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das wohl wäre. Also wie würde das dann aussehen? Dann würde ich jetzt dieses Buch nicht schreiben. Und nächstes Jahr, wenn das Buch in die Buchhandlung gekommen wäre, ja, wäre es nicht da. Lesereise würde auch ausfallen, weil es gibt ja kein Buch. Dann habe ich mir das so visualisiert und so vorgestellt. Und dann habe ich mir so gedacht, willst du das? Willst du, dass all die Dinge, auf die du dich gefreut hast, nicht passieren, weil du jetzt dieses Buch nicht hinbekommst? Und dann habe ich ein Interview gehört mit Herbert Grönemeyer. Und Herbert Grönemeyer ist gefragt worden, ob er denn zufrieden ist mit all seinen Alben, die er aufgenommen hat. Und dann hat er gesagt, naja, ich bin schon zufrieden, aber aus der heutigen Sicht würde ich an jedem Song noch was ändern. Und dann hat er für mich etwas Entscheidendes gesagt. Er hat gesagt, es geht nicht darum, ein Meisterwerk abzuliefern. Es geht darum, zu einem bestimmten Termin das Bestmögliche zu machen.
Ich reiße hier gerade innerlich die Arme hoch, weil das so eine grandios wichtige Aussage ist. Und die gilt, es ist egal, ob fürs Buchschreiben oder sonstiges, die ist für unser Leben einfach so existenziell wichtig, finde
ich. Genau. Du kannst, dieser Perfektionismus kann dich so weit führen, dass du entweder nie beginnst oder dass du nie etwas fertig bringst. Ja. Weil es nie genug ist.
Ja.
Es ist nie gut genug.
Definitiv.
Und was ich festgestellt habe, zum Beispiel auch, was so kreative Prozesse angeht, wenn es darum geht, nach Buchtiteln zu suchen oder nach Cover oder Fotos oder so. Ganz oft gehe ich zu den ersten Vorschlägen zurück.
Ja, das, was als erstes da war, was aus dem Impuls herausgeboren wird, das ist oft das, was die Seele sagt. Dann fängt der Kopf an, das zu zerdenken, oder?
Genau. Und weil alles andere ist nicht besser, sondern einfach nur anders.
Das ist auch gut.
Ja. Das ist genau wie, wenn ich versuche, manchmal schreibe ich ein Vorwort oder ich schreibe einen kurzen Text, der ist so 2 Seiten lang. Und dann schaue ich mir diesen Text an und der ist eigentlich okay, wie er ist. Und dann lasse ich ihn 3 Tage liegen und dann schaue ich nochmal drüber und dann verändere ich hier ein Wort oder da formuliere ich einen Satz neu. Alles Quatsch. Es wird nicht besser. Es wird einfach nur anders. Ob ich jetzt Liebe oder Leidenschaft schreibe, macht den Text nicht besser. Es ist einfach nur ein anderes Wort.
Ja.
Aber man kann sich da stundenlang mit aufhalten, tagelang, wochenlang und sich selbst sabotieren. Und als ich das gehört habe von Herbert Grönemeyer, dass er gesagt hat, aus der heutigen Sicht würde er jeden Song nochmal anders machen, weil er überall was hört, was er heute anders machen würde. Aber so funktioniert das Leben ja nicht. Das Leben funktioniert ja nicht so, dass du auf dein Leben zurückblickst und dann immer wieder in die Vergangenheit reist, um da was besser zu machen, da was anders zu machen, sondern es geht darum, jetzt zu leben und jetzt das Bestmögliche zu schaffen.
Ja.
Und um nichts anderes. Und auch dann diese Zeit zu genießen, diesen Prozess zu genießen. Und zu sagen, okay, ich habe jetzt 2 Monate Zeit oder 3 Monate. Am 28.04. muss dieses Projekt fertig sein. Und nicht am 29.04., am 28.04. Und dann alles zu tun, um auf diesen, um diese Challenge zu meistern. Und das habe ich dann so gehört und habe gedacht, das ist das, was ich jetzt gebraucht habe. Es geht nicht darum, das perfekte Buch zu schreiben. Es geht darum, die Challenge, es überhaupt zu schreiben, zu meistern.
Ja. Ja.
Und ich habe mich nur darauf fokussiert. Ich habe alle Stimmen im Außen ausgeblendet. Ich habe einfach anders auf die gleiche Perspektive gedacht, auf die gleiche Situation gedacht. Deswegen heißt auch, und auch hier wieder, alles ergibt einen Sinn, deswegen heißt auch der Untertitel dieses Buches, ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt.
Das ist so wichtig, weil das ist es doch. Und das ist auch dieser Prozess der Selbstliebe. Wirklich auch zu sagen, in Liebe zu sagen, ich gebe mein Bestes und das ist alles gut. Wir sind so oft dran und das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass im Außen so viel versucht wird zu verändern. Umfelde, Personen, alles muss geändert werden und die sind nicht richtig und das war doof. Und das ist totaler Bullshit, das ist Quatsch. Schau doch einfach mal, wie kannst du denn deinen Blickwinkel verändern, dass diese Perspektive, das, was da ist, einen Sinn ergibt.
Ja.
Und es ist ein anstrengender Vorgang als das Meckern und Jammern. Aber ich glaube, auf Dauer ist dieses Meckern und Jammern und Motzen furchtbar anstrengend. Man macht uns das Leben so schwer.
Genau. Und als ich das begriffen habe, wurde es auf einmal relativ leicht. Und ich habe dieses Buch geschrieben und alles wurde gut.
Ja, und dann kamen ja auch noch ein paar.
Und dann kam auch noch ein paar. Und vor allem hat mir das Schreiben wieder Spaß gemacht zu diesem Zeitpunkt.
Ja.
Weil ich eben nicht im Außen war. Ich war einfach ganz bei mir und ich hab das auch genossen, auch diesen täglichen Kampf, etwas hinzukriegen.
Ja, diese leeren Seiten, die sind manchmal eine Challenge oder eine Chance, je nachdem, was ich daraus mache. Und ich finde das auch, für mich ist es tatsächlich, wenn ich anfange zu schreiben, dass ich auch alles ausmache und mich quasi in so eine völlig andere Welt beame und da drin bin. Und das deswegen habe ich gerade auch ein bisschen so geguckt, als du sagtest, ich war da 2 Monate auf einer Insel. Das ist so meine Traumvorstellung von, da schreibe ich ein Buch. Hat bislang nicht funktioniert. Ich habe sie alle hier zu Hause geschrieben mit auch Unterbrechung. Und auch da ist es wieder an mir zu sagen, das ist okay. Das ist halt mein Leben.
Genau. Es bringt gar nichts, wenn man nach anderen schaut, wie die es machen. Weil die haben ihr Leben, die haben ihre Challenges, die haben ihre Herausforderungen, die haben ihre Kämpfe auszutragen, die du auch nicht austragen möchtest. Ja, jeder führt sein eigenes Leben mit all den, mit dem Guthaben und mit den Pros und Kontras. Und was wir halt sehen, wir sehen immer nur die Pros bei den anderen. Und eben, und daran muss man sich immer wieder erinnern, jeder hat seine eigene To-Do-Liste des Lebens.
Dann frage ich jetzt mal wirklich da direkt rein, weil auch mir ist das, wenn ich sage, ich habe da Fan-Momente, ich sehe auch viele Pros bei dir, definitiv. Was ist denn so dein Umgang mit deinen Kontras? Was passiert denn da bei dir? Also wie gehst du damit um?
Naja, ich akzeptiere sie, dass sie da sind.
Ja, das hört sich immer so leicht an.
Ich bin ein sehr, ich sag mal so, melancholischer Typ. Bin ja auch sehr gerne alleine. Ich bin, würde ich sagen, ein Einzelgänger von meinem Wesenszug her. Deswegen ist es für mich immer auch eine Challenge, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Auch mit, wenn es laut ist, wenn die Familie zusammenkommt, wenn Kinder um einen herum toben. Das ist für mich immer auch eine Challenge, weil ich eigentlich mich immer nach Ruhe sehne. Das ist so meine Idealvorstellung. Die Welt ist aber sehr laut. Und egal, ob das jetzt die echte Welt ist, ob das die Social-Media-Welt ist, ob das das Internet ist, also die Welt, in der wir leben, die Nachrichten, mit all den Dingen, die so passieren, alles ist laut. Und oftmals werden auch die Menschen gehört, die laut sind. Und da so seinen Platz zu finden, als eher leiser Mensch, als eher zurückhaltender Mensch, als introvertierter Mensch, ist gar nicht so einfach. Und da immer wieder auch gegen so seine inneren Dämonen anzukämpfen, zu sagen, ja, ich bin gut, wie ich bin. Ich bin total okay, wie ich bin. Auch wenn ich vielleicht ein einfacheres Leben hätte, wäre ich ein bisschen so wie die oder ein bisschen so wie die. Da zu sagen, nein, nein, immer wieder zurückzukehren zu sich selbst, sich zu akzeptieren, sich zu wertschätzen, sich zu lieben, auch für all die Dinge, die man nicht so gut kann und nicht so gut macht, dass man ja sich akzeptiert, wer man ist.
Ja, und das ist ja etwas, was so viele vergessen, weil wir ja ganz früh lernen, wie wir zu sein haben. Und dann anfangen, in so einen Anpassungsmodus zu kommen. Das ist tatsächlich etwas bei meinen Hörerinnen, Leserinnen ganz oft der Fall, dass sie da raus dürfen aus diesem, wie ich sein muss, gefühlt. Ich meine, das ist ja nur ist ja nicht die Realität, das sind ja nur die Gedanken, um akzeptiert zu werden und um mich selber zu akzeptieren. Und das ist für ganz viele echt eine Challenge. Und Arbeit.
Jetzt frag dich mal, wo findet denn eigentlich unser Leben statt? Also wo ist diese Schaltzentrale, die entscheidet, ob wir glücklich oder unglücklich sind, ob wir ein gutes Leben haben oder ein schlechtes Leben haben? Wo ist diese Schaltzentrale und wer entscheidet das und wie?
Also für mich ist diese Schaltzentrale nicht nur bei mir, es ist meine Entscheidung. Es ist definitiv meine Entscheidung.
Es liegt alles in unserem Kopf.
Ja.
Ob wir glücklich oder unglücklich sind, ist alles eine Frage der Art und Weise, wie du denkst. Deswegen sage ich auch immer, das ganze Leben ist ein Mindgame.
Ja. Und es hört auch nie auf. Also wir sind manchmal so Aussagen begegnet wie, ja, ich habe jetzt schon so viel gemacht und ich habe mich so viel weiterentwickelt und jetzt ist auch mal gut, wo ich denke, nö, ich glaube nicht, dass wir dafür gemacht sind, sondern es entwickelt sich immer was.
Genau, wenn du glaubst, dass erst im Außen etwas passieren muss, was auch immer, dass du dann glücklich bist. Ich habe noch nie jemanden getroffen, bei dem das funktioniert hat. Also wenn du glaubst, du brauchst die Millionen, um glücklich zu sein. Wenn du glaubst, du brauchst den Partner, um glücklich zu sein. Wenn du glaubst, du brauchst diesen einen Job, um glücklich zu sein. Du brauchst ein Kind, um endlich Erfüllung zu finden. Dann läufst du nur von dem eigentlichen Problem davon, das sich nämlich ganz woanders befindet, nämlich in dir drin, in deiner eigenen Arbeit mit dir selbst, wo dieser Mangelzustand herrscht. Und so viele Menschen befinden sich in einer Welt, in der sie gar nicht die Hauptrolle spielen, sondern sie laufen wie so ferngesteuert, wie so Zombies, wenn man es mal ein bisschen extremer formulieren will, durch diese Welt und wissen eigentlich gar nicht, was sie da machen den ganzen Tag. Und deswegen, du kannst noch so viel haben im Außen, wenn du das im Innen mit dir nicht gelöst hast, kannst du noch so viel haben, es wird dich nicht glücklich machen. Ja. No chance. Es ist auch nicht der am glücklichsten, der am meisten hat, sondern es ist der am glücklichsten, der am wenigsten braucht.
Das ist, ja. Ja.
Dann ist nämlich alles, was obendrauf kommt, all der Luxus und all das, was man vielleicht hat, nur noch Bonus. Und dann kannst du auch das viel besser genießen, weil du genau weißt, mein Glück ist davon nicht abhängig. Ob ich jetzt in ein 5-Sterne-Hotel gehe oder in ein 3-Sterne-Hotel gehe, beides ist in Ordnung. Wenn ich die Wahl habe, gehe ich natürlich lieber ins 5-Sterne-Hotel. Aber mein Glück und die Art und Weise, wie ich durchs Leben gehe, ob ich diesen Tag als gut oder schlecht in mein Tagebuch notiere, ist davon nicht abhängig. Ich kann auch gerne zelten gehen. Ich bin genauso happy.
Genau, ich bin leidenschaftliche Camperin und tatsächlich unsere fast alle erwachsenen Kinder fahren noch mit uns in den Urlaub. Und wir sind dann mit dem Wohnwagen unterwegs und das ist so geil, diese Zeit miteinander zu haben, dass es egal ist, ob wir in einem Wohnwagen sind, ob wir in einem Hotel sind, sondern da, wo wir sind, wie wir miteinander sind. Ich finde, das ist so das, was mich so glücklich macht. Der Urlaub ist nicht erholsam, weil irgendwas im Außen ist, sondern weil ich entscheide, das ist die geilste Zeit, die wir gerade haben.
Ja.
Und das ist, da bin ich total bei dir. Und dann ist oft, oh, du gehst campen, ist ja voll anstrengend und du musst ja auch immer alles selber machen. Und ich denke, nö, für mich ist das die größte Freiheit, dass ich jeden Tag selber entscheiden kann, wann ich frühstücken will, mit wem ich frühstücke, wann ich Abendessen möchte, wo ich sein möchte, dass ich morgen schon im Bikini am Frühstückstisch sitzen kann. Finde ich total geil.
Ja, ich habe mal eine Zeit, als ich noch klein war, so 15, 16, 17, waren wir immer in den Osterferien, in den Sommerferien, ich glaube sogar in den Herbstferien, nicht immer dreimal im Jahr, aber so ein, zweimal im Jahr waren wir in Südfrankreich, auf einem Campingplatz. Das war so ein Surfer-Campingplatz, wo einfach nur Surfer waren, also aber alle mit Campingwagen. Und das war die coolste Zeit, das war super schön. Möchte ich überhaupt nicht missen, abends dann Feuerchen gemacht, die Hunde sind da rumgelaufen, man ist ins Dorf gefahren mit dem Fahrrad, hat sich die Baguettes geholt und saß dann abends noch so. Das war einfach eine ganz tolle Zeit. Und oftmals, wenn man sich so zurückerinnert, was waren denn so die schönsten Urlaube, sind es selten die, in denen alles perfekt lief. Es sind selten die, wo ja, man irgendwie so Luxusurlaub gemacht hat, sondern ganz oft sind es die, wo man einfach mit ein paar Kumpels, mit ein paar Freunden oder der Family ins Auto gestiegen ist und einfach irgendwo hingefahren ist.
Genau.
Ja.
Ja. Also ist für mich genauso. Und das ist, ich finde es immer so wichtig, ich möchte kein Leben führen, von dem ich mich 3 Wochen im Jahr erholen möchte.
Ja.
Das ist so, dafür ist mir, also ich finde, das ist so meinem Leben gegenüber ein bisschen unfair. Denn wenn wir mal so überlegen, ist es ja tatsächlich wirklich ein mathematisches Wunder, dass es uns gibt. Muss man einfach so sagen.
Ja.
Und ich möchte das, also ich lebe auch nicht jeden Tag so, als wäre es mein letzter Tag, definitiv nicht, aber ich lebe schon so mit der Einstellung, dass ich das Leben führe, was ich führen möchte, was nicht, wie du schon vorhin sagtest, die Menschen sind so wie Zombies und getrieben und im Alltag und ach, ist schon wieder Wochenende und das brauche ich jetzt auch, um mich zu erholen. Da frage ich mich ganz oft, warum tun die das? Also warum sind so viele so in diesem Automatismus. Das ist so schade.
Ja. Ja, deswegen brauchen wir einfach Beispiele. Und man kann ja auch die Welt nicht verändern, man kann nur seine Welt verändern und man kann ein Beispiel abgeben, wie es auch funktionieren kann. Und das finde ich ja bei dir so interessant, dass du etwas machst, wovon ja auch ganz viele Autorinnen und Autoren da draußen ja träumen. Nämlich Bücher zu schreiben, davon ja auch leben zu können. Mhm. Und zwar im Eigenverlag.
Ja.
Und das finde ich, und das ist ein Thema, was mich schon immer interessiert. Und deswegen würde mich da das mal so wirklich interessieren, wie du das gemacht hast. Du hast wie viele Bücher geschrieben?
Ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben. Gerade im Lektorat, also es ist schon fertig, gerade lektoriert.
Genau, aber du hast zwei Bücher geschrieben und du hast es selbst gemacht. Das heißt, du bist nicht zu einem Verlag gegangen?
Das zweite schon, das ist mit dem Verlag entstanden, aber auch viel Eigenarbeit. Aber das erste, und das ist tatsächlich auch das erfolgreichste Buch, mit über 35.000 verkauften Exemplaren, was im Self-Publishing einfach total bombastisch ist.
So, das muss man sich jetzt mal vorstellen. 35.000 verkaufte Bücher im eigenen Verlag.
Ja.
Erzähl mal, wie hast du das geschafft?
Ganz ehrlich, Lars, ich habe einfach gemacht. Ich habe tatsächlich irgendwann mal eine Verlagsanfrage bekommen und habe dann jemanden gefragt, das hat mich sehr geehrt.
Wie kam das?
Die haben mich aufgrund des Podcasts angeschrieben und haben gesagt, die fänden das ganz toll und auch, was ich so als Blogartikel veröffentliche, ob ich mein Fachwissen nicht mal in ein Buch packen wollte.
Wann war das?
Das war tatsächlich 2019.
Okay.
Und dann habe ich diesen Verlag und auch den Vertrag jemandem gezeigt, die sich im Verlagswesen auskannte.
Welcher Verlag war das? Kannst du das sagen?
Ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich nicht. Das war so ein... Völlig nicht, das war kein Angebot,
sondern das war, verstehe, brauchst du
nicht. Und die hat dann das erste Mal das mit dem Selbstpublishing reingebracht und hat mich auch, es war die Fitore, die war auch schon mal zu Gast hier, die hat mich dann begleitet und hat gesagt, schreib doch mal, worüber willst du das machen? Und wie du vorhin schon sagst, ich hatte doch keine Ahnung, worüber, was sollte ich tun? Und ich habe dann geschrieben und geschrieben und dann hat sie es irgendwann so, naja, so okay, naja. Und hat alles über den Haufen geworfen. Und das war großartig, weil ich dieses Schreiben vorher brauchte, um meine ganzen Gedanken überhaupt mal aufs Papier zu bringen. Und dann habe ich wirklich...
Ja, ganz kurz, wenn ich einhaken darf. Das ist so wichtig. Ich weiß noch, als ich ein Buch geschrieben habe, Rock Your Life, mit Rudolf Schenker zusammen von den Scorpions, Paulo Coelho hat das Vorwort geschrieben, was so ziemlich mindblowing ist. Aber egal, ich habe dieses Buch geschrieben und ich schwöre dir, die ersten 150 Seiten habe ich für die Mülltonne geschrieben.
Glaube ich dir sofort.
Ich habe geschrieben, weil ich wollte einen Ton finden für dieses Buch. Ein Sound, ein Sound für dieses Buch und habe probiert und es hat nie funktioniert. Und ich habe meiner damaligen Freundin immer was zu lesen gegeben und sie hat immer gesagt, nein. Nein, nein, wirklich, ich bin durchgedreht.
Ja, glaube ich dir.
Und ich habe sie gehasst, jedes Mal habe ich sie gehasst und jedes Mal habe ich gesagt, ich mache Schluss mit ihr. Und irgendwann, wirklich, hat sie gesagt, das ist es.
Ja, genau so. Genauso hat es bei mir auch funktioniert, ja.
Und dann musst du als Autor oder auch als Autorin wirklich den Mut haben, all das, was du schon geschrieben hast, wegzulegen, Papierkorb und neu zu beginnen mit diesem Sound im Kopf.
Ja, genau, also genau so.
Viele machen den Fehler, dass sie sagen, ja, es ist wie in Beziehung. Manchmal, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich aber schon 2 Jahre investiert in diese Beziehung, ich kann sie ja nicht beenden, dann ist es ja alles vorbei und war ja alles umsonst.
Ja, ich hatte viele Seiten.
Genau, ja, ja. So, Also, deswegen, bitte erzähl weiter. Genau,
nein, aber das passt so und das ist so wichtig, auch einfach sich diesen Schreibprozess so zu öffnen und auch wirklich sicher zu sein, die ersten Seiten, das kann sein, dass es einfach noch nicht passt. Es ist ein Prozess, wie du schon sagst, es muss nicht immer alles fertig sein. Und dann habe ich angefangen und habe wirklich total strukturiert, auf einmal war es da. Mhm. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann es war, aber es war dann da und habe immer so geschrieben, als würde ich mit meinen Klienten im 1:1 sitzen. Mhm. Also es war wirklich, ich schreibe auch sehr nah am gesprochenen Wort und das war immer so direkte Ansprache. Wie redest du wirklich? Also wie bist du? Und das ist ein Stück weit, und da will ich auch niemandem was vormachen, sich nackig machen. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl, auch ich konnte nicht mehr weiterschreiben, wo ich gedacht habe, warum? Das ist voll dein Thema. Mhm. Bis ich gerafft habe, ja, da steht das jetzt schwarz auf weiß und für alle zum Nachlesen. Und das macht etwas mit dir. Ja, und dann habe ich das zu einer professionellen Lektorin gegeben. Und bis dahin war das, waberte das immer noch so. Also das war echt so eine Idee, kann man ja mal machen. Und dann hat mein größter Fan und größter Kritiker zugleich, mein Mann, hat sich, bevor das Buch ins Lektorat gekommen ist, hat sich das, da waren wir im Wellness-Wochenende, hat sich das vorlesen lassen. Mit so einer furchtbaren Google-Stimme. Und da kamen wirklich immer so ganz komische Blicke, wo ich gedacht habe, oh Gott. Und danach war der so, wow, das hätte ich dir nie zugetraut. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, kann ja nur gut werden. Und dann kam es aus dem Lektorat wieder und diesen Moment, da waren wir auch im Urlaub, und die Lektorin sagt, es hat so Spaß gemacht, diesen Rohdiamanten zu schleifen. Das ist total cool. Und ich lag heulend auf dem Boden vor laut. Und die Anspannung, die runtergefallen ist, das war der Wahnsinn.
Mega.
Ja.
Und okay, dann, ja. Das war der erste Schritt.
Dann irgendwann, genau, das war der erste Schritt.
Das Manuskript war fertig?
Kein Titel.
Okay.
Den hatte ich nie da. Mhm. Also es war immer das Buch.
Das Buch.
Das Buch, genau. Ich hatte keinen Titel.
Die Bibel, das Buch.
Und das ist hier immer so ein Familienevent. Also meine Kinder waren dann da mit rein. Wir haben auf dem Tisch Sachen aufgeschrieben, Ideen gesammelt, die Community von mir mit einbezogen. Und irgendwann sollte es heißen, ich bin die Liebe meines Lebens. War doof, gibt's schon. Mhm. Und dann habe ich das umformuliert mit sei die Liebe deines Lebens. Und das war klar. So gehört sich's.
Ja.
Ja, und dann haben wir mit einer Illustratorin gearbeitet, die dann das Cover entworfen hat und dem Ganzen so ein
Gesicht. Und wie hast du das gemacht? Hast du die quasi bezahlt als Auftragsarbeit?
Ja, ja, genau. Ich hatte, die hat das Manuskript gelesen, das Buch gelesen und hat dann ihre Gedanken, ich habe gar nicht so viel vorgegeben, ich habe das entwickeln lassen, weil ich das auch ganz wichtig finde bei jedem Buch, dass die lesen und dann ihre Gedanken quasi meine Geschichte, meiner Geschichte ein Gesicht geben. So. Ja, und dann hat Markus das gesetzt. Das haben wir komplett selber gemacht. Also es war viel Arbeit.
Mhm.
Ja, und dann.
Also du hast ein sogenanntes Druck-PDF erstellt.
Richtig.
Ja.
Richtig. Und dann haben wir es, wir machen es ja tatsächlich über Amazon und über Book on Demand, also
genau. Beides. Also ganz klassisch, ja.
Genau.
Und das bedeutet aber auch, dass über Book on Demand, dass, also wenn jemand das Buch bestellt bei Amazon, erst dann wird es gedruckt.
Richtig? Nee, Amazon hat die schon, also das ist, da die Auflage so hoch ist, ist es bei Amazon immer so voll lieferbar. Book on Demand ist deshalb so wichtig, weil der stationäre Buchhandel da bestellt.
Okay.
Das war mir persönlich total wichtig, weil auch da ganz, ganz großes Danke an den stationären Buchhandel hier in Stadtlohn, die mich super unterstützen und auch drumherum die Orte, wo ich die Bücher hingebracht habe, die sie dann weiterverkauft haben.
Also du hast es quasi so gemacht, du bist zu den Buchhandlungen gefahren und hast gesagt, hier Leute, nehmt mal.
Genau, hier guck mal, ich habe da ein Buch geschrieben, ich komme hier aus der Ecke, was haltet ihr davon? Würdet ihr das hier für mich verkaufen?
Ja. So. Ja. Geil, ja, mega. Ja. Ich feiere dich.
Ja, danke. Ja, und das.
Aber auch da muss man den Mut haben, zu sagen: Ja. Ey, ich gehe da jetzt mal hin und auch in der Gefahr, dass ich eine Absage kassiere.
Ja, genau.
Mega. Also, so, aber genau, Guck mal, ich sage immer, zeig der Welt, dass es dich gibt.
Ja, also
ja,
ich habe mal den Satz gehört und den fand ich super wichtig. Bestseller werden nicht nur geschrieben, sondern sie werden gemacht.
Ja.
Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, boah, Sie sind aber auch ganz schön überzeugt von dem, was Sie da tun. Und ich so, ja, wenn nicht ich, wer denn dann? Also ich meine, Leute, was denkt ihr denn?
Ach cool, ja, ah, mega.
Und es war so viel Tränen, es waren so viel Schweiß, es ist so viel Zeit, die ich da reingegeben habe, so viel Herzblut, wirklich und Herz. Wenn ich das, also da kann ich doch nicht nach, oh, funktioniert nicht oder geht nicht, sondern da renne ich mit wie so, hier, guck mal, habe ich gemacht, durch die Gegend und bin stolz darauf. Also ich, das macht mir Spaß und es macht mir super Spaß und das ist das Geilste überhaupt. Es geht nicht um die Verkaufszahlen, es geht nicht darum, dass ich irgendwie gefeiert werde, sondern es geht darum, dass mir Frauen schreiben und sagen, Ellen, ehrlich, das hat mir so geholfen. Ich habe das gelesen und denke, jetzt wird alles gut. Und das ist so, boah.
Ach, ja. Cool. Mega.
Na, und das ist so altersunabhängig. Hier sind Freundinnen von meinen Töchtern, die fragen, darf ich dein Buch mitnehmen? Darf ich das mal lesen? Ja,
das. Na klar. Wow. Und wie war das, als du, also da hast du das quasi hochgeladen, das Manuskript bei Amazon.
Ja.
Und die verkaufen das quasi als E-Book?
Nee, auch als Taschenbuch. Das ist egal.
Und das kannst, beide. Und du bist dann quasi auch dein eigener Verlag. Das heißt, du kannst entscheiden, was es kostet.
Ja.
Du kannst dann auch mal sagen, wir machen jetzt mal eine Angebotswoche und das
Buch. Ja, das mit der Angebotswoche ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja den deutschen, den
Buchpreis.
Das ist ein bisschen...
Ach, das zählt dann auch, ja?
Also ja,
das,
ja, da muss ich mich definitiv auch dran halten.
Das heißt, du musst dich... Wie hast du den Preis entschieden? Hast du dich da einfach an anderen orientiert? Oder hast du gesagt, das will ich pro Buch verdienen? Mhm. Und also wie war so die Denkweise? Und was kostet das Buch?
Also das erste Buch kostet 14,90 € und es war aus dem Gefühl, war das sofort da. Das war für mich klar, so viel ist es mir wert. Ich habe gar nicht diesen Gedanken darum, wie viel Marge habe ich da dran, wie viel verdiene ich daran, sondern es war wirklich so, wenn ich in einem Laden wäre, wie viel würde ich denn dafür ausgeben? Und ich kaufe gerne Bücher, ich kaufe viele Bücher. Ich bin sehr froh über die Erfindung des E-Books, weil... das macht die Lagerung leichter. Aber ich liebe Bücher. Und genauso bin ich da auch reingegangen. Ich bin wirklich in dieses Gefühl gegangen, so ich gehe jetzt in so eine Buchhandlung und sehe das dann da. Was würde ich dafür ausgehen? Was macht das? Also das war wirklich gar nicht so eine Unternehmerentscheidung, sondern eine Bauchentscheidung.
Hm. Und ich kann mir vorstellen, viele hören das jetzt und denken, ja cool, das will ich auch machen. Wie viel Budget braucht man, mal unabhängig von seiner Zeit, um sowas auf die Beine zu stellen? Also mit Lektorat und Illustration und wenn man jetzt niemanden hat, der das PDF setzt, vielleicht mit einem Setzer, wie viel muss man fürs Cover bezahlen? Für die, also was ist so, womit muss man rechnen, wie viel Geld braucht man, um sowas zu stemmen?
Ja, es ist eine Investition. Du hast es natürlich selber in der Hand. Ich persönlich habe Wert auf das Lektorat mit der Andrea Langbacher gelegt. Das hat mich 2.500 € gekostet. Habe ich auch beim zweiten Buch, habe ich das selber gemacht, in Absprache mit dem Verlag, aber das war es mir einfach wert, wollte Andrea. Das Cover ist unterschiedlich, aber so 1.000, 1.500 € ist ein gutes Cover, also unter dem, also es liegt ja dran, auch welche Qualität du haben möchtest. Genau, und dann hast du noch, liegt es auch dran, hast du Innenillustrationen, möchtest du die gerne haben, hast du jemanden, der es setzen kann, kannst du das selber, also das sollte man bedenken, also so 5.000 € Budget für selber schreiben, würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, sollte man aufbringen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat 20.000 investiert. Da ist aber auch jede Seite illustriert. Das ist halt so eine Spanne.
Mhm.
Aber ich denke immer...
Und da ist jetzt aber, Da sind jetzt noch keine Druckkosten und so mit dabei.
Die Druckkosten hast du ja auch nicht. Du hast keine Druckkosten, weil das von Amazon abgerechnet wird. Du kriegst dann halt eine Marge, die ist, und das muss man ehrlich sagen, auf einem ganz anderen Level als mit zum Beispiel den Angeboten vom Verlag, die ich bekommen habe.
Komm, hau mal raus.
da hast du mich voll erwischt. Zahlen, Daten, Fakten. Ich meine circa, dass ich so 2 bis 3 Euro pro Buch bekomme. Und das ist echt viel. Gerade darfst du nicht vergessen, Erstautorin und genau, am Start. Du darfst aber nicht vergessen, also ich würde nie ein Buch jetzt so sehen, als das muss ich rausarbeiten. Also bei mir hat es das getan, das ist lange wieder drin, aber es ist ein mega Start, also es ist einfach was, was deine Expertise so unterstreicht.
Plus, das darf man auch nicht vergessen, die Rechte bleiben bei dir.
Ja, genau.
Ja, also du gibst nicht die Rechte des Buches an den Verlag, sondern alles, was du machst, bleibt bei dir.
Ja.
Und, das darf man auch nicht unterschätzen, du musst niemanden fragen.
Ja,
genau. Ja, du kannst alles, was dein Buch betrifft, selbst entscheiden.
Also wir produzieren gerade tatsächlich das Hörbuch von dem ersten Buch und das macht so viel Spaß und das macht, und genau, ich bin halt wieder, ich bin der CIO, ich bin halt Chef und das mag ich. Ich bin da auch sehr eigen und ich habe gerade, was auch so Arbeit angeht, ich bin jemand, ich packe es an. Ich bin auch recht flott. Ich habe das letzte Buch innerhalb von 10 Wochen fertig geschrieben. Das lag mir aber auch so auf der Seele, das floss einfach nur so.
War es schon fertig in deinem Kopf und du musstest nur noch tippen.
Ja, genau. Ich musste es wirklich nur noch einmal fließen lassen. Und das ist halt was, das ist halt so geil, wenn du das dann halt wirklich unabhängig von jemandem machst. Dann kannst du in deinem Tempo arbeiten und das tun und das macht super Spaß. Also ich kann es nur empfehlen.
Cool, also so, okay, dann, du hast das Buch geschrieben, Cover fertig, abgegeben, es war auf einmal bei Amazon gelistet. Ich kann mir vorstellen, der Moment, als du das zum ersten Mal gesehen hast auf Amazon, war natürlich garantiert auch, wow,
ich bin krass. Das habe ich mir wirklich, also es war nicht zufällig, das habe ich mir zum 40. Geburtstag geschenkt vor 2 Jahren.
Mega, also wirklich Hammer.
Genau, und dann war nämlich so geil.
Und dann, okay, erzähl weiter, ja.
Dann kam das Marketing, weil dann war es halt da und ich habe gedacht, oh, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, schön. Und dann kam aber jemand, also meine Buchberaterin, die gesagt hat, so, Ellen, was machen wir denn jetzt? Also wie bringen wir das denn jetzt an den Mann? Und ich hatte wirklich das Glück, zu dem Zeitpunkt haben wir Werbekampagnen gestartet in den sozialen Medien. Und haben das Buch als Weihnachtsgeschenk quasi verschickt mit Signierungen. Und ich signiere tatsächlich auch immer noch gerne mit sehr persönlichen Worten. Und das war der Wahnsinn hier, weil dann hier wirklich, ich weiß nicht, wie viele Bücher am Tag durchgingen. Ich habe alle eingespannt, meine Eltern, mein Mann, meine Kinder. Wir saßen hier wirklich und haben ich habe nur noch signiert und die haben gepackt und das war total geil. Also das war echt der Hammer.
Ja, cool.
Ja,
also mega. Ich finde sowas ja immer toll, wenn man seinen eigenen Weg geht und ja, sich auch von diesem bestehenden System nicht runterdrücken lässt oder runterziehen lässt. Wie viele tolle Bücher finden kein Gehör, weil sie Absagen bekommen von Verlagen. Und mein erstes Buch damals, das, worüber ich ja schon erzählt hatte, ist übrigens auch von allen großen Verlagen abgelehnt worden in Deutschland damals.
Ich finde das so gut, dass du das sagst, weil das sieht auch wieder keiner. Das sieht keiner.
Ich habe 30 Absagen bekommen und natürlich, wenn du keine Erfahrung hast mit Absagen, dann irgendwann fängst du an zu zweifeln und denkst dir, okay, also wenn wirklich alle Absagen, und zwar so rigoros Absagen, also nicht irgendwie, ja, lass uns mal drüber reden, sondern wirklich, nein, danke, kein Interesse, dann beginnst du irgendwann zu zweifeln und fragst dich, okay, bin ich so schlecht als Autor? Ist es so schlecht, dass nicht mal Interesse an einem Gespräch besteht? Mhm. Und bis ich dann irgendwann festgestellt habe, warum diese Absagen kamen, weil ich dann gelernt habe, wie das Verlagswesen funktioniert. Nicht jedes Thema findet bei jedem Verlag Platz. Inhaltlich passt oft ganz viel nicht zusammen. Mir war damals auch nicht klar, dass Verlage so weit im Voraus planen, dass da teilweise schon 2 Jahre im Voraus die Programme schon fertig sind.
Ja.
Viele Verlage hatten gar nicht die Möglichkeit, ja zu sagen, selbst wenn sie gewollt hätten, weil das Budget nicht da ist oder alles war schon fertig geplant. Also es gab ganz viele Gründe von Verlagen, nein zu sagen. Aber das Einzige, was halt bei mir ankam, war nein, danke. Mhm. Und nicht warum. Und da habe ich gelernt, okay, ein Nein ist nicht immer ein Nein. Ein Nein kann auch bedeuten, noch nicht.
Ja.
Oder nicht jetzt.
Ja.
Oder klopfe an noch mehr Türen. Gib jetzt noch nicht auf.
Genau, nimm, was bist du noch bereit zu tun?
Genau, nimm dieses Nein und wandle es um in Energie und ja, werd kreativ und biete es noch mehr Menschen an. Mach es so lange, bis irgendwann diese eine Tür aufgeht, wo du ein Ja hörst. Und ich habe diese Neins auch als so eine Art Prüfung gesehen. Okay, lässt du dich davon jetzt beeindrucken? Hm. Und naja, ein Dreivierteljahr später waren wir auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste. Und dann haben mich tatsächlich nicht viele, aber so 2 Verlage haben damals noch Fax geschickt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, haben Fax geschickt und haben gesagt, ja, wir erinnern uns, wir hatten das auch hier auf dem Tisch, wir haben es abgelehnt, falsche Entscheidung, herzlichen Glückwunsch.
Boah, das ist aber auch krass cool.
Das haben nicht viele gemacht, aber so ein paar haben es gemacht und ein Verlag hat geschrieben, ja, wir wissen, wir haben es damals abgelehnt, aber wir würden jetzt gerne das Hörbuch machen. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht, genau so zu antworten, wie sie damals mir geantwortet haben. Ja.
Ja, wenn du etwas säst, erntet es. Und wenn ich solche Antworten verteile, muss ich mich nicht wundern, wenn ich die wiederkriege. Es ist alles eine Resonanz in diesem Leben.
Ja, und um da zurückzukommen, wo wir am Anfang waren. Ich habe mit 29, als ich diese Chance bekommen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich eben diese Chance erkannt und habe dann festgestellt, oh, das macht mir ja total Spaß. Hätte ich ja nie gedacht. Und das war so ein wichtiges Learning für mich. Wie viele Menschen nehmen Chancen nicht wahr, weil sie noch keine Erfahrung darin haben? Wie viele Menschen sagen Nein zu ganz tollen Angeboten, weil sie Angst davor haben, weil sie das noch nie gemacht haben? Und ich habe mal vor ein paar Jahren das Glück gehabt, Richard Branson zu treffen. Das ist so ein Milliardär, der Virgin gegründet hat, also die Plattenfirma Virgin mit den Spice Girls und Phil Collins und so.
Er war gerade noch in Wiesbaden beim Founder Unit, ne?
Ja, genau, das kann sein. Und der mit Elon Musk so einen Wettstreit hat.
Genau,
der,
die Challenge.
Wer die ersten Raketen zum Mars schickt. Und also Milliardär, der hat irgendwie eigene, dem gehört irgendwie so gefühlt auch die halbe Welt. Der hat eigene Kreuzfahrtschiffe. In England eigene Railways, eigenes Funknetz. Also der hat so gefühlt alles. Hat eine eigene Insel und so. Also es hört gar nicht mehr auf, was dem alles gehört. Auf jeden Fall hat der irgendwann gesagt, und in diesem Gespräch, und das fand ich so außergewöhnlich, der hat gesagt, wenn du eine Chance bekommst, etwas zu machen, und du weißt nicht, wie es geht, aber in dir ist dieses Gefühl, so, da kribbelt irgendwas. Sag sofort zu. Denk gar nicht drüber nach, sag sofort zu, unterschreib von mir aus den Vertrag und überleg dir dann, wie du es hinbekommst.
Genau, das ist die Frage, die wir uns viel, viel öfter stellen dürfen. Nicht die Frage, wie soll das gehen, sondern wie ist es möglich?
Genau, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit ich das hinbekomme?
Ja.
Welche Leute muss ich vielleicht fragen, die mir helfen, damit ich das hinbekomme?
Genau, und nur zur Info, ich habe den Lars übrigens auch gefragt, ob er heute Bock und Zeit hat, in diesen Podcast zu kommen. Ich habe es einfach gemacht.
Genau, einfach machen. Nicht so viel nachdenken, nicht so viel reden, einfach machen. Ja, reden ist, ja, ist schön, dass du redest, schön, dass du Sachen sagst, aber mach doch einfach mal und zeig mir, was du gemacht hast.
Ja.
Also so, reden können viele, das ist auch einfach, aber zeig es mir doch einfach.
Ja.
So, Klappe halten, machen und wenn wir uns wieder treffen, zeig mir, was du gemacht hast. Und dann sehen wir weiter. Und ja, und genauso war das bei mir auch. Dann mit 29 habe ich rausgefunden, okay, das ist es, das will ich machen. Und hier will ich jetzt bleiben. Das macht mir Freude, das macht mir Spaß und so will ich mein Leben verbringen. Ich kann mir vorstellen, dass das mein Lebensinhalt ist. Und alles, was vorher war, war quasi Übung.
Ja,
und,
genau.
Und herausfinden.
Und das ist ja auch okay. Also ich habe, bis ich 33 war, glaube ich, als Krankenschwester gearbeitet. Hm. Das ist heute wie in einer völlig anderen Welt, aber es ist geiles Wissen und eine coole Grundlage. Und
ja,
wenn du mir das vor 10 Jahren gesagt hättest, hätte ich dich ausgelacht. Aber ja, das ist doch so cool. Und jetzt denke ich, okay, worüber lache ich denn in 10 Jahren?
Ja, also so, das Leben hört ja nie auf. Und wir hören nie auf zu lernen. Wir hören nie auf, uns weiterzuentwickeln. Wir hören auch nie auf, uns neue Herausforderungen zu setzen. Weil, frag dich mal, wer warst du mit 17? Ein ganz anderer Mensch als mit 27. Ein ganz anderer Mensch als mit 37.
Ja, natürlich.
Und so wirst du mit 47 auch ein ganz anderer Mensch sein. Die Dinge, die mich mit 21 beschäftigt haben, ja, beschäftigen mich heute überhaupt nicht mehr. Die Dinge, die ich mit 21 gut fand, zum Teil, finde ich vielleicht heute überhaupt nicht mehr gut. Das heißt, wir sind ständig im Wandel. Alles ist im Fluss, alles ist in Bewegung. Und vielleicht mache ich in 10 Jahren was komplett anderes. Und denke mir dann so, ach, das war eine schöne Zeit, dieses Bücherschreiben, es war interessant, aber jetzt baue ich Holzhäuser in Norwegen.
Ja.
Wer weiß.
Genau.
Das heißt, ein wirklich Geheimnis für ein gutes Leben ist immer offen sein, immer gespannt sein und niemals Nein sagen, einfach nur, weil man noch nicht weiß, wie es geht.
Ja, weil die Angst zu groß ist.
Genau.
Und es, glaub mir, es gab Momente, da ist mir so der Arsch auf Grundeis gegangen.
Aber ist das nicht geil? Aber ja. ist das nicht geil? Weil das sind genau die Momente, die uns zeigen, dass wir am Leben sind.
Ja.
Wie langweilig wäre das Leben, wenn alles immer so gleich bleiben würde? Ja,
ich komme also ja aus der Medizin.
Genau.
Weißt du, was gleichbleibende Linie bedeutet?
Ja, dann bist du tot. Ja, dann ist der... Dann liegst du im Bett und der Herz, wie heißt dieses Gerät?
Das, das,
der Herz, das EKG, ja, zeigt so deinen Herzschlag. Ja, das Leben geht hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Das heißt, du bist am Leben.
Genau. Also es gibt alles in diesem
Leben. Und diese scheinbar schlechten Momente muss es auch geben, damit du die guten Momente wieder wertschätzt.
Ja.
Und beides gehört zusammen.
Ja.
Ja, also das eine geht nicht ohne das andere.
Nee, und wir wissen das eine auch nicht, ohne das andere zu schätzen. Und das ist auch okay. In Momenten, wo ich da oben bin, vergesse ich ja nicht die bitteren Tränen, die fließen. Und andersrum genauso. Und das ist so, so wichtig. Und es geht auch gar nicht darum, sich immer zu Performance und immer zu Höchstleistungen und immer weiter und immer nur da oben. Nein, auch wenn du immer nur da oben bist, bist du in der Nulllinie. Geht nicht. Lass alles zu. Das ist Selbstliebe, finde ich. So ja, meiner Definition. Genau. Ey Lars, es ist und war mir ein Fest. Ehrlich. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier und für dieses echt coole Gespräch. Voll geil.
Ja, es war mir, nochmal, es war mir eine Ehre und habe auch sehr viel gelernt über Self-Publishing. Ich, unter anderem, ich denke ja auch immer mal wieder darüber nach, einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Ja? Und da hast du mir jetzt auch nochmal einen Gedankenanstoß gegeben und wer weiß, vielleicht eines Tages bringe ich dann auch mal mein eigenes Buch heraus. Who knows? Ja, who
Sag
knows?
Einfach Bescheid, ich helfe dir gerne.
Also, wenn ich dann nochmal ein Expertinnengespräch mit dir irgendwann führe, dann ja, ihr werdet es mitbekommen.
Ja, Hammer. Das ist super cool. Danke. Ich hoffe, dass dir jetzt beim Zuhören dieses Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und bedanke mich wieder mal, dass du da warst. Denn vergiss nicht, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.